Spannend ist ja dann die Energiegemeinschaft plus eine Bürgerenergiegemeinschaft plus einen variablen Stromtarif. Und hier arbeiten wir auch mittlerweile schon mit mehreren Strom- und Netzanbietern zusammen, also mit großen Energieversorgern, damit wir in seiner Region auch seine dynamischen Strompreise aufschalten auf so ein System. Und das bringt auch wiederum, schließt den Kreislauf, damit der regionale Energieversorger als Reststromlieferant mit der Energiegemeinschaft plus deiner eigenen Anlage auch wirklich in einer Symbiose rennt, damit auch alles sich super ergänzt und alle auch glücklich sind. Ich glaube, man will ja hier niemanden ausgrenzen, weder den Energieversorger, noch die Energiegemeinschaft, noch das einzelne Individuum, die eine PV-Anlage hat, oder noch auch die Person, die gar keine Möglichkeit zu einer PV-Anlage hat, aber auch ein Teil der Energiewende sein will.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. In der letzten Ausgabe haben wir über den Boom bei Photovoltaik gesprochen. Wir haben festgestellt, dass so viel ausgebaut wird wie noch nie, dass der Ausbau da und dort aber auch an Grenzen stößt. Vor allem an die Limits der lokalen Netzkapazitäten. Und heute drehen wir dieses Thema weiter und fragen uns, welche Bedeutung intelligent eingesetzte Batteriespeicher haben könnten, um doch noch mehr PV ans Netz bringen zu können, schon während das Netz verstärkt wird, um nicht erst auf die frischen Kapazitäten warten zu müssen. Dazu habe ich zwei Gäste bei mir. Eine Petajoule-Premiere ist für beide, aber einen kenne ich schon besser. Franz Angerer ist der Geschäftsführer der Energieagentur und heute das erste Mal da. Hallo Franz.
Hallo Christoph.
Auch das erste Mal da ist Walter Kreisel. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Neom Group. Hallo Walter.
Hallo, grüß euch.
Walter, bitte erzähl uns ein bisschen was über dich und dein Unternehmen.
Ja, danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Die Neom ist ein europäisches Unternehmen, welches ich in Österreich 2018 gründen habe dürfen. Und mittlerweile sind wir in der Gruppe ca. 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beschäftigen uns in Österreich, Deutschland und Schweiz mit jeweils einer Niederlassung um das Thema Solarspeicherkraftwerke im dezentralen Umfeld. Das heißt, sämtliche Infrastrukturgebäude in der Netzebene 5, 6, 7, also im Verteilnetz, möchten wir für maximale Autarkie sorgen, damit Solarspeicheranlagen ausgerollt werden, damit diese den Eigenstrom erhöhen, Lastspitzen kappen oder auch einen Blackout absichern, um nicht nur Privathäuser oder Wohngebäude, also sprich mehrgeschossige Wohnbauten, vor allem auch Gewerbe, wie ein Bäcker, ein Zerspanner oder ein Holzsägewerk etc., auch entsprechend energieautark zu machen, also energieautark bilanziell zumindest, um nämlich wieder Planungssicherheit zu kriegen und sein Unternehmen auch für die zukünftigen Herausforderungen, die wir haben, absichert, indem er Kosten im Griff hat, seinen CO2-Ausstoß kennt und auch eine sichere dezentrale Energieversorgung im selben System hat.
Mhm. Energieautark in deiner Definition heißt dann nicht als Insellösung, sondern schon natürlich mit Netzanbindung und es geht darum, den Eigenanteil der Erzeugung zu steigern.
Ja. Genau, Energieautark, energiebilanziell autark.
Genau.
Ja. Das heißt, dass ich mehr Strom produziere, wie ich verbrauche, im besten Fall.
Ja.
Ist halt immer abhängig von einer gewissen Gebäude- oder Infrastrukturarchitektur und von den ausgerichteten Sonnenflächen. Aber genau um das geht es. Im Gegenteil, das Netz, und darum finde ich die heutige Runde sehr spannend. Ich sehe das Netz als sehr, sehr großes Potenzial. Denn das Stromnetz ist ein sehr, sehr großer Markt, der sich eröffnet und den man ja auch zu seinen Gunsten verwenden kann. Also ein Netz ist ja per se nicht schlecht, ein Netz ist gut. Es eröffnet mir einen gewissen Energiemarktzugang, das Tor zum Energiemarkt, wo ich auch, wenn ich ein cleveres System dahinter geschaltet habe, eher sogar einen Kapitalzufluss generiere wie einen Kapitalabfluss.
In das Thema wollen wir heute ein bisschen genauer reinschauen. Ich bin auf euch gekommen, weil ich mit einem deiner über 300 Mitarbeiter gesprochen habe auf einer Konferenz in Linz, auf der ich war, da aufgebaut gehabt, einen Stand mit Batterien und erklärt auch, wie dieses System funktioniert. Und wir schauen heute ein bisschen rein, auch wie man mit diesen Batterien, wie du gesagt hast, auch Lastspitzen kappen kann, Eigenverbrauchsanteile steigern kann und welchen Beitrag diese Speicher auch für eine gewisse, man nennt das immer Systemdienlichkeit, Netzdienlichkeit haben können. Franz, was sollen unsere Hörer und Hörerinnen über dich wissen?
Eine gute Frage. Was sollen sie über mich wissen? Etwas ganz Grundsätzliches. Wir Menschen sind immer getrieben von Erlebnissen und von Erinnerungen an etwas, das unser Tun dann irgendwo lenkt. Und ja, ich hatte das Glück, in der ersten HTL im Jahr 1978 einen uralten Chemieprofessor zu haben, der uns eindrücklich erklärt hat, wie Klimawandel funktioniert. Das ist bei mir richtig eingefahren und hat mich im Prinzip mein ganzes Leben lang nicht mehr verlassen. Die Sorge und die Angst einfach vom Klimawandel 1978 war das ein Thema, das noch wirklich niemand interessiert hat und das wirklich mit dem keiner was zu tun gehabt hat. Nachdem das heutige Thema hauptsächlich Photovoltaik und Speicher sind, noch ein paar Geschichten zum Thema Photovoltaik. Wir haben Photovoltaik in meinem vorigen Job beim Land Niederösterreich, war Photovoltaik ein Thema, das wir, ich glaube, 10 Jahre lang überhaupt nicht ernst genommen haben. Photovoltaik war super, um Taschenrechner zu betreiben, aber dass es energiewirtschaftlich interessant wird, haben wir bis 2010, 2011 schlicht und einfach nicht geglaubt. Ich habe dann 2010 ungefähr, gab es zwei Ereignisse, die wirklich zu einem Umdenken geführt haben. Das eine war Rudolf Zauner vom Verbund. Der Rudolf Zauner hat eine große Frage, die in mir immer geschlummert ist, wirklich beantwortet, was die Lebensdauer von Photovoltaikanlagen angeht. Ich habe immer daran gezweifelt, dass diese Anlagen wirklich über 20, 30 Jahre halten. Und er hat mir erzählt von den ersten Anlagen der Verbund am Loser, die damals schon, glaube ich, fast 25 Jahre in Betrieb waren und kaum Degradation gehabt haben. Da haben wir gedacht, okay, eine Frage abgehakt, es ist langlebig, es hält lang. Und das zweite waren dann die Ausbauzahlen in Deutschland, die auch zu uns herübergeschwappt sind, von 2010, 2011 bis 2013 mit 7 Gigawatt pro Jahr. Mhm. Das war die endgültige Entscheidung, auch innerlich, dass Photovoltaik energiewirtschaftlich interessant wird. Mhm. Sehr interessant. Eine ganz ähnliche Entwicklung ist das Thema Speicher. Mhm. Wir haben uns als Förderstelle für Speicher, als mögliche Förderstelle im Land Niederösterreich, lange Jahre dagegen gewehrt und haben immer gesagt, Speicher sind super, wenn sie netzdienlich sind. Die Speicher, die bis dato am Markt kommen oder ein Großteil davon, sind nicht netzdienlich und haben für das Netz wirklich nichts gebraucht. Aber wir machen derzeit gerade eine intellektuelle Kehrtwendung bei dem Thema.
Mhm, wunderbar. Kehrtwendung, eigentlich einen Hockeystick nach oben haben auch die Ausbauzahlen gemacht bei der Photovoltaik, das hast du schon gesagt, Franz. Wir waren 2015 bis 2019 so immer im Bereich 100, 150, 200 Megawatt jährlich, die in Österreich zugebaut worden sind an Photovoltaik. Letztes Jahr, 2022, waren es schon über 1000 Megawatt. Wir kommen schon langsam in einen Bereich in Österreich rein, der annähernd dem entspricht, wo wir hin müssen, wenn es darum geht, unsere Ausbauziele auch tatsächlich zu erreichen. Hubert Fechner hat bei der PV-Tagung letztens erzählt, dass weltweit schon 1 Terawatt an Photovoltaik installiert ist. Laut IEA, dieses Net Zero 2050-Szenario, brauchen wir aber 75 Terawatt. Das heißt, da sind wir schon noch ein Stück davon weg. In Österreich spricht das Transition-Szenario vom Uber für 2040 von 41 Gigawatt PV-Leistung. Schätzungsmotiv haben wir aktuell 5,5 bis 6 Gigawatt, würde ich annehmen. Das heißt, wir sind schon ein bisschen weiter als im globalen Durchschnitt, aber trotzdem ist noch ein Riesenweg vor uns. Das heißt, das Tempo, das wir jetzt haben, müssen wir beibehalten, im besten Fall nur steigern. Aber wir hören doch immer wieder Stimmen auch, die sagen, das geht jetzt schon langsam alles zu schnell. Unsere Netze, die Kapazitäten kommen da nicht mit, beispielsweise. Franz, wo gibt es da noch irgendwelche Probleme? Kannst du uns da einen Überblick geben, wie es da um das Thema aktuell steht?
Ja, ich glaube, die größten Themen haben wir in unseren Köpfen. Diese Zahlenspiele, die der Hubert Fechner da erwähnt hat, und diese extremen Erwartungskurven nach oben, die führen bei uns intern zu einer gewissen Blockade, wenn wir es sich nicht vorstellen können. Ich glaube, das ist einer der größten Probleme. Ich kann mich erinnern, vor 2-3 Jahren, als die ERG-Diskussion begonnen hat, haben wir ständig, auch aus der E-Wirtschaft, so Meldungen gehört, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir alle 7 Minuten, alle 8 Minuten eine PV-Anlage ans Netz geben. Diese Meldungen sorgen dafür, dass das Ganze nicht geglaubt wird. Also niemand kann sich das vorstellen, was ist passiert. Derzeit werden wahrscheinlich alle 5 Minuten Anlagen ans Netz genommen. Mhm. Wenn man über solche Zahlen reden, das führt immer dazu, dass es in einer totalen Unglaubwürdigkeit kommt. Das macht mir immer wieder Sorgen bei solchen Zahlen. Und wir wissen ja, dass Kurven oft viel schneller und steiler nach oben gehen, als wie wir es uns vorstellen können.
Dass man in einer exponentiellen Aufwärtsbewegung ist, merkt man nicht, wenn man drin ist, sondern erst im Nachhinein. Ja. Das haben wir bei Corona gesehen, sehen wir in anderen Teilen wahrscheinlich auch, wie schnell das dann gehen kann. Das ist ja eigentlich auch was auf das Geschäftsmodell vieler Startups aufbaut. Schnelles, rapides Wachstum. Wo siehst du Bottlenecks? Immer wieder genannt, Fachkräfte sind ein Thema, Montagetrupps. Wie habt ihr das beispielsweise im Griff?
Also wir sind kein Startup mehr. Mhm. Uns gibt es jetzt 4,5 Jahre circa. Und wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Erfahrung zusammenrechnet und wo die Leute alle vorher waren, weil wir tatsächlich gar keinen Fachkräftemangel haben. Mhm. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Spezialisten im Energierecht oder wo wir Leute noch suchen, aber grundsätzlich sind wir im Bereich Hardware, Software, Services, Legal, People and Culture, finden wir echt auch die Top-Talente, die mhm. bewerben sich bei uns und wir können da aus dem Vollen schöpfen, so gesehen, dank auch einer unglaublich guten Unternehmenskultur. Aber wir haben unser Geschäftsmodell gefunden, wir haben unsere Prozesse etabliert und wir sind ein sehr, sehr zuverlässiger Partner, was das betrifft. Also nur als eine Kennzahl, wir haben bereits im Feld wir haben über 12.000 Nutzer in unseren Applikationen. Das sind über 6.200 Standorte und knapp 30.000 Geräte, die in unserem virtuellen Kraftwerk alle 50 Millisekunden in die Cloud telefonieren. Mhm. Und es entspricht in etwa bis Jahresende einer ausgelieferten Energiekapazität von 400 Megawattstunden. Und das ist die Firma Neum. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 400 Megawattstunden, entspricht 2,5 Pumpspeicherkraftwerken. Mhm. An reine variabler Flexibilität im Netz, die wir nicht nur felddienlich, also für Eigenstromerhöhung, Lastspitzenkappen, für die Investition des Endanwenders, des Kundens, privat oder Gewerbe, dienen, sondern der auch mit Softwareprodukten von uns, wir nennen die Skills, nämlich nicht nur in Energiegemeinschaften automatisiert für mehr Autarkie, bilanzielle Autarkie sorgen kann, sondern auch an dynamischen Strommärkten handeln kann. Und diese Verschneidung der Geschäftsmodelle von Batteriespeichern in Kombination mit Photovoltaikanlagen machen das System natürlich unglaublich rentabel. Und das Spannende ist, dass sobald der Kunde einen Smart Meter hat, und hier ist Österreich ja gar nicht so schlecht unterwegs, sage ich mal, in gewissen Bundesländern sogar sehr gut, hat der Kunde schon so eine, ich nenne es mal eine Box der Pandora, wo er, wenn er jetzt investiert, ja, auch jetzt die Förderungen noch sehr hoch sind und auch trotz bedingten oder reglementierten Netzzugängen tatsächlich auch eine sehr, sehr hohe Rentabilität erwirtschaftet. Mhm. Vor allem, weil er den Multi-Use-Case, so wir das nennen, von zwischen seinen felddienlichen und netzdienlichen Anwendungsfällen tatsächlich den Zugang zur Elektromobilität, den Zugang zur Wärme und Kälte oder den Zugang zur Prozesswärme, aber auch dann schlussendlich zur Elektrizität, sage ich mal, den volatilen Strompreisen, die wir haben, und das spätestens mit der Ukraine-Russland-Krise hat uns die Wahrheit gezeigt, wo wir stehen, ja, in der Unabhängigkeit, kommen immer mehr Gewerbekunden, aber auch Private, die sagen, ich will wirklich unabhängig sein, nämlich mit einer eigenen Investition, die sich sehr, sehr schnell rechnet. Und das ist das Spannende, wo wir heute sicher noch ein bisschen drüber reden werden, dass man auch sieht, eben wie dieses exponentielle Wachstum tatsächlich möglich ist. Und dank unserer Systempartner, also wir beliefern ca. 350 Installationspartner als verlängerte Werkbank, denen wir helfen, dieses Solar neu zu denken und eben nur mehr Solaranlagen am Gebäude, an der Fassade, am Carport zu bauen oder auch an der Freifläche, die mit Flexibilität und mehr Gleichzeitigkeit aufgrund von dynamischen Verbrauchen oder aufgrund von Speichern ausgestattet sind. Mhm.
Und was mich vielleicht, was super wäre, wenn wir auch hier noch über mögliche Ausbauziele, Freiflächen, wir sollten einfach in den Genehmigungsprozessen, ja, wo wir Ackerflächen oder Freiflächen genehmigen oder Anlagen, einfach mehr Speicher in die Genehmigungsprozesse mit hineinnehmen und sogar eine Abnahmepflicht von Energiegemeinschaften. Und wenn wir hier es schaffen, mehr Flexibilität ins System zu geben, dort vielleicht auch die Förderungen in Richtung hintreiben, nicht, dass ich einen höheren Gleichzeitigkeitsfaktor habe, dass ich auch demnach dort eine höhere Netzsicherheit habe, die in letzter Konsequenz auch etwas wert ist.
Du meinst, dass Freiflächenanlagen nur mehr in Kombination mit Speichern errichtet werden beispielsweise?
Ja, und auch dieser Speicher eine Primär- oder Sekundärregelenergiestrategie fahren können muss, plus eine Arbitrage am Netz fahren können muss, plus die Spitzen vom Netz nehmen kann von der Einspeisung, ja, plus eine Menge von 20-30% nicht am Spotmarkt einspeisen darf, sondern auch in lokale und regionale Energiegemeinschaften einspeist, weil ich dadurch auch eine massive Netzdienlichkeit bekomme und durch diesen Multi-Use-Case nämlich nicht die Kosten raufgehen, sondern die Kosten sogar weiter runtergehen.
Wie macht sie das aktuell? Du hast gesagt, 400 Megawattstunden Speicherkapazität sind in eurem virtuellen Kraftwerk, in eurem virtuellen Speicher drinnen. Bietet ihr solche Regelleistungen schon an?
Ja. Man muss hier sagen, virtuelles Kraftwerk, vielleicht für die Zuhörer, virtuell ist in Wirklichkeit nur die Software, die in der Cloud läuft. Ja, aber das Kraftwerk ist tatsächlich physisch.
Sprich, ja,
es sind dezentrale Produktions- und Speicherkraftwerke am Netz, ja, die über eine Software orchestriert werden. Und diese Software-Orchestrierung baut natürlich über das Internet ihren eigenen Datenlayer auf. Ja, und er ist natürlich allen Cybersecurity-Standards hält der Stand. Also wir haben über 60, 65 Softwareprogrammiererinnen und Programmierer in Freistadt sitzen, aber auch hier in Wien und auch in Bayern, mittlerweile in Deutschland, wo wir genau dieses auf der einen Seite das Energiemanagement, weil man darf ja nie den netzdienlichen Ansatz verlieren, denn der netzdienliche Ansatz ist der die Sicherheit der Anlage gewährleistet. Zum Beispiel niemals eine vorzeitige Sicherung schießen. Die gilt es zu bewahren. Das heißt, sollten die Strompreise negativ sein, so wie es zu Pfingsten war, und das Solarspeicherkraftwerk fängt an, Energie zu ziehen vom Netz, ja, dann verdient es ja Geld, dann darf ich niemals die Netzvorzählersicherung aufgrund von Geldgier die technische Anlage ins Risiko katapultieren. Das heißt, es gibt Abhängigkeiten, die sind auf der einen Seite technisch und auf der einen Seite ökonomisch, ja, um einen ökologischen Aspekt zu generieren, nämlich in letzter Konsequenz.
Ja.
Und diese Verantwortung, vor allem jetzt im Verteilnetz, zwischen der Netzebene 5, 6 und 7, ne, zwischen Mittelspannung und Niederspannung, dass wir diese Daten in einem 50-Millisekunden-Fenster aller Trafos und Umspannwerke brauchen, zugänglich brauchen, über vielleicht eine EDA-Portal, die Wahrnehmung ist nicht da. Also wir diskutieren mit Netzzugängen, wo es heißt, 10 Megawatt Speicher würde ein Netz entlasten, nämlich dann, wenn Sonne, Wind und Wasser besonders günstig ist, nämlich genau dann, wenn unsere Verteilnetze überlastet sind. Aber dann darfst du nicht dynamisch am Netz fahren, sondern du musst sogar hier einen fixen Zeitpunkt über Art Rundstrahlsteuersignal, ja, deinen Speicher über 4 Stunden abschalten, weil du könntest einspeisen. Aber nur dann kann ich auch nicht Energie rausziehen. Mhm. Also wir haben hier echt ein Problem zwischen den monopolistischen Netzversorger und den liberalisierten freien Energieversorger, das schlussendlich sogar dabei aufhört, dass Pumpspeicherkraftwerke im ELWOG, im letzten Paragraphen, befreit sind von Netzkosten. Und ich glaube, ihr wisst gut genug, wie viele Pumpspeicherkraftwerke nicht mehr Primärenergie machen, sondern Arbitrage. Das heißt, für den eigentlichen Nutzen gar nicht mehr da sind, sondern nur zum Geld drehen. Und Batteriespeicher im Arbitragefall nicht netzbefreit sind, netzkostenbefreit sind.
Ich glaube, da ist schon Überarbeitung des ELWOG, ELWG, eine Neufassung am Weg. Das Thema Batteriespeicher wird da sicher auch aufgegriffen, gerade in der Regulierung wahrscheinlich auch ein großes Thema. Ich meine, da gibt's ja immer wieder Statements, die sagen, Batteriespeicher sind eigentlich nicht so gut beim Endverbraucher aufgehoben, sondern besser wäre es, Ortsnetzspeicher bei der Trafostation zu betreiben. Was sagst du da?
Also es wird Speicher auf allen Ebenen brauchen. Wir haben ja vom Trafo bis zum Abnehmer auch genauso ein Querschnittsproblem. Nehmen wir nur einen Trafo-Ausläufer, Mühlviertel mit 5 Bauern, die alle Milchbauern sind und die alle zur gleichen Zeit ihre Milchwaschanlage einschaltet und ein Trafo ein Spannungsproblem haben. Oder die Bauern wiederum zum Mittag, zu Ostern schon die Spannung durch die Decke fährt, das Wechselrichter abschalten. Das heißt, wir haben eigentlich auch schon Probleme auf der kleinsten Netzebene. Wir haben somit auch Querschnittsprobleme bei den Trafos und von den Trafos zu den Mittelspann, über die Mittelspannung bis zu den Umspannwerken. Und ich glaube, es braucht auf der einen Seite diese Speicher bei den Kunden, die höchste Wirtschaftlichkeit haben. Dann braucht es die Speicher bei den Trafos und die Speicher bei den Umspannwerken in ganz anderen Dimensionen. Mhm, ja. Und es braucht auch gar keinen Seitenhieb, alle andere Arten von Speicher. Es braucht regelbare Lasten, es braucht Pumpspeicherkraftwerke, die halt leider Gottes sehr lange dauern und sehr teuer sind und sehr unwirtschaftlich. Darum sind sie ja vom Ellbock befreit, im Sinne von Netzkosten. Und da glaube ich, es geht aber um die gemeinsame Orchestrierung, dass der Kunde mit seiner Investition, Privat- oder Gewerbekunde, den gleichen monetären Vorteil hat wie ein Energieversorger. Weil diese Kunden würden schon längst mehr Kapital bereitstellen, wir würden bestehende Netze verwenden können, um in einer gemeinsamen Orchestrierung praktisch, nennen wir es sowas wie eine iCloud oder eine Dropbox, ja, einen virtuellen Speicher, der nämlich dann über meinem Speicher zu Hause hinausgeht und für mich da sein kann, für die Energiegemeinschaft da sein kann, für die Arbitrage da sein kann, für PL und SL. Und das übersteigt halt digitale Dimensionen, die halt sehr oft in den, sage ich mal, in den behüteten, sicheren Unternehmen, die für Österreich Sicherheit sorgen und die Netze bauen, das ja wirklich eine große Verantwortung ist, ich will das jetzt echt nicht, soll kein Seitenhieb sein, in keinster Weise, halt für absolute Verunsicherung sorgt, hier auch exponentiell in der Datenqualität und in den Geschäftsmodellen unserer Netze zu denken. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, wo praktisch irgendwo zwei Systeme, wenn die sich besser verstehen würden, ja, im Business Case selbst und auch das Gesetz sein Tribut zollen würde, ja, dass wir hier viel, viel schneller sein könnten. Also wir hätten, wenn die Förderungen und die Gleichberechtigung da wäre, hätte die Firma Neom in diesen 4,5 Jahren weit über 2 oder 3 Gigawattstunden ausholen können. Also wir werden eigentlich sogar gebremst. Ja.
Ja. Walter hat jetzt alles vorweggenommen, danke, das ist immer super. Aber wenn die Gäste das machen, ist das okay. Wir haben eine ganz andere Sicht mit genau dem gleichen Ergebnis. Ich sehe derzeit beim Photovoltaikausbau die Netze als natürliche Grenze. Wenn wir über 12 Gigawatt Photovoltaikausbau in 2030 reden und wir wissen, dass die Netzlast irgendwo im Bereich von 8 bis 10 Gigawatt sein wird in der Zeit, dann ist es ganz klar, dass man mit dieser Leistung und mit diesen Strommengen irgendwo hinkommen muss. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Und die letzte Möglichkeit, eine der Möglichkeiten und wahrscheinlich die wichtigste Möglichkeit längerfristig, sind chemische Speicher, die man überall bauen muss. Das heißt nicht, dass man nicht die Netze ausbauen muss, man muss die Netze in allen Ebenen verstärken, bis hinauf zu den Übertragungsnetzen. Wir werden auch die großen Speicher in den Alpen auch für die Photovoltaik später noch nutzen. Das heißt, die Diskussionen über Verstärkung von Übertragungsnetzen, die werden wir uns nicht ersparen, die wird auf alle Fälle kommen. Wir werden sehr viel Intelligenz bei den Verbrauchern ansiedeln müssen, wie du auch vorher schon gesagt hast, um Strom dann zu verbrauchen, wenn er da ist. Und das Letzte und meiner Meinung nach das Wichtigste, weil es universell einsetzbar ist, sind dezentrale Speicher. Und die dezentralen Speicher, wie ich jetzt nicht anders sagen können, die werden wir in allen Netzebenen brauchen, wir werden sie bei den Kunden brauchen, sie werden, möglicherweise gibt es neue Geschäftsmodelle, um sie bei Ortsnetztrafos zu platzieren, um einfach den Haushalten, die da dranhängen, diese Speicherkapazitäten auch zur Verfügung zu stellen. Das braucht Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit ich das machen kann. Aber genau diese Speicher braucht es in neuen Netzebenen. Es führt einfach dazu, dass der Ausbau der Netze erheblich langsamer vonstatten gehen muss. Es spielt ohnehin, wenn wir 10 Jahre in die Zukunft denken, und in Europa überall Photovoltaik ausgebaut wird, und das wird passieren, dann werden wir diese Leistungen nicht mehr über die Netze schirmen können. Wir müssen sie vergleichmäßigen. Und vergleichmäßigen bedeutet, ich habe versucht, mit vielen Leuten zu reden über konstante Einspeisung von Photovoltaikanlagen über 24 Stunden. Ich habe ausschließlich Kopfschütteln geerntet. Das kann sich einfach niemand vorstellen. Dabei ist es nichts einfacher als das. Die Speicher werden günstiger, die Speicher werden intelligenter. Sie müssen nur groß genug sein, um einfach die Tageserzeugung möglichst zu vergleichmäßigen oder dann einzuspeisen, wenn der Strom teurer ist an den Tagesraumzeiten.
Ich möchte da, danke, weil Christoph, du vorher gesagt hast, es schaut so aus, als wenn die PV-Anlagen das Problem verursachen. Mhm. Und ich würde mal sagen, es wird das Argument sich relativ zeitnah drehen, denn es ist auf der einen Seite der unglaubliche Energiehunger von Elektrizität, von einer sehr gut kapitalisierten und übersozialisierten Gesellschaft. Und weil wir auch dekarbonisieren wollen, wir haben alle den Sinn dahinter verstanden, bis auf ein paar. Und das Problem sind nicht die PV-Anlagen, sondern wir werden relativ schnell das Argument in die Richtung drehen, gut, dass wir PV-Anlagen, also sprich Erzeuger im Verteilnetz haben, sonst könnten wir die Mengen gar nicht mehr produzieren. Mhm. Also das ist dieser Gedanke, den von 180 Grad zu drehen, und ja, der wird eine Netzherausforderung haben. Und auch da sage ich ganz ehrlich, es ist nicht einmal von Nachteil, weil somit die Investitionen auch von Privaten und Unternehmen ermöglicht werden, bei dieser Wertschöpfung mitzumachen und mit daraus eine Wertschöpfung, also Mehrwert zu generieren. Und somit brauchen wir nicht von Steuergeldern diese Speicher bauen. Und wenn jetzt einer der Vorstände von Energieversorgern die Netze bauen, sagt, er investiert 3 oder 5 Milliarden in den Netzausbau, dann stimmt das ja nicht. Denn wir Bürger investieren 3 oder 5 oder 15 Milliarden in den Netzausbau. Und wir können es entweder über den Verwaltungsstaat investieren oder jeder auch einen Teil mit seinem eigenen Kapital auf für seinen eigenen Haus und Hof.
Wir wollen ja heute ein bisschen, ich würde gerne einen Schritt zurück machen, ein bisschen die Perspektive von Haushalten einnehmen, deren Motive, wieso sie PV-Anlagen, Speicher installieren. Ich habe auch sehr, sehr viele Fragen mitbekommen auf dem Weg über Twitter, die mir mitgegeben wurden, und da würde ich gerne die Gelegenheit da jetzt nutzen, um einen Fachmann zu befragen. Eine dieser Fragen ist ja, mit intelligentem Eigenverbrauch kann man natürlich auch das Ausmaß dessen, was man an Überschuss ins Netz einspeisen muss, reduzieren und damit netzdienliches Verhalten an den Tag legen und gleichzeitig die eigene Autonomie erhöhen. Welchen Eigenverbrauchsanteil kann man ansteuern oder sollte man ansteuern, wenn man so ein System auslegt? Oder gibt es einen Unterschied zwischen Haushalten, Betrieben? Wie geht es ihr davor bei euren Lösungen?
Das Allerwichtigste ist in dieser Auslegung von Systemen der bestehende Lastgang eines Kunden über das gesamte Jahr. Und die Verbrauchswerte und der Lastgang, also wie viel Kapazität und Leistung auf ein 15-Minuten-Raster, legt mal eigentlich aus, was der Energiebedarf eines privaten oder Unternehmens ist, sofern sich der nicht noch verändert aufgrund von Elektromobilität oder aufgrund von Prozesswärme oder Umstellung von Gasthermie. Aber in unseren Fällen simulieren wir das gemeinsam für unsere Kunden. Wir simulieren praktisch, wie schaut ein Szenario für den, nehmen wir einen Bäcker wieder her. Ja? Also er stellt seinen Ofen um auf Strom, er stellt seinen Fuhrpark um auf Strom, er möchte ein CO2-freies Semmel ausliefern und hat vielleicht auch einen Kunden, der das fordert. Und er wird sich dann ausrechnen, wie kann ich sogar ein Semmel heute günstiger produzieren, schon das CO2-frei ist, wie wenn ich Gas- und Dieselautos dazu brauche, um mein Geschäftsmodell zu betreiben. Und somit ist dieser Stromverbrauch und die Lastspitzen über das Jahr gesehen plus die Adaptierung seiner Infrastruktur eine gewisse Relevanz. Dem steht gegenüber sein Netzanschluss. Und sprich die Leistung, die er angeschlossen hat, seine Netzebene, die Netzkosten, die Lastspitzen plus der Energiepreis. Mhm. Und die Frage stellt sich natürlich, wie viel Strom kann ich auf meinem Dach, auf meiner Fassade, auf meinem Carport produzieren? Wie viel Strom von dem kann ich dann bei mir zu Hause speichern? Wie viel kann ich dann dabei auch Lastspitzen kappen? Weil wenn ich dann meine 10 Autos im Fuhrpark anstecke und plus der Ofen einschaltet, möchte ich ja auch meine Sicherheit gewährleisten und auch meine Energielast verteilen und auch meine 3 Phasen verteilen, das heißt Schieflast verteilen, aber auch Blindleistung kompensieren. Dazu ist ein Batteriespeicher perfekt, um wirklich auch das sauberste, sicherste Netz günstig vorzufinden. Und wenn jetzt der Strom zu wenig wird, muss ich natürlich Energie disponieren. Also ich brauche dann Strom vom Netz, den ich noch einkaufe. Der wird im Winter mehr sein wie im Sommer. Im Sommer werde ich mehr verkaufen, im Winter werde ich mehr einkaufen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum Photovoltaikfassaden zwar weniger wirtschaftlich sind, aber eine höhere Autarkiequote erreichen, weil im Winter der Schnee nicht auf einer Fassade liegt und vor allem im Winter die Solarmodule wesentlich effizienter sind und die Sonne im Winter auch schon steht. Ja. Das heißt, der solare Speicher ist ein Teil davon, die solare Produktion an der Fassade. Das heißt, die solare Überproduktion an der Fassade ist ein Teil des saisonellen Speichers. Mhm. Plus Batteriespeicher, plus Dachanlage. Ich glaube, man kann sich das bei unserem Firmengebäude ganz gut anschauen, bei der Frisiti, wo wir sogar an der Nordfassade eine Solaranlage installiert haben. Nicht nur im Süden, Osten, Westen und Dach, sondern im Norden. Damit man eben hier die maximale Stromerzeugung auf dem Infrastruktur, die für diesen Bäcker ja begrenzt ist. Er hat nicht mehr wie sein Grundstück und sein Gebäude, das er der Sonne ausrichtet maximal. Und kann dann damit praktisch mit seinem felddienlichen Anwendungen mal die Kosten senken und mit den netzdienlichen Anlagen noch Strom an der Börse einkaufen und verkaufen. Mhm. Und da kommt jetzt der große Unterschied. Wird er in dieser Netzdienlichkeit fair behandelt oder nicht fair behandelt? Ich würde sagen, als Teilnehmer in einer Energiegemeinschaft ist es brutal fair. Ja? Also super fair. Wir haben schon.
Mit reduzierten Netzentgelten.
Genau, ohne Mehrwertsteuer, ohne Elektrizitätsabgabe, mit 30% Rabatt auf die Netzkosten, weil ich ja auch einen Dienst erweise, um in einem günstigeren Netzumfeld mit weniger Kosten Strom, bevor es zum Umspannwerk kommt, schon verteile und damit auch dem System Kosten wegnehme. Und das ist, aber das finden wir noch nicht ganz mit allen Geschäftsmodellen, die möglich wären. Ja, eben wie Speichern am Umspannwerken oder Speichern, die Arbitrage betreiben, damit sie eine faire Basis haben, damit die Investitionen unserer Unternehmer, ja, um eine langfristige Absicherung ihres Unternehmens, in dem Fall die Bäckerei, dass die auch in 20 Jahren noch Arbeiter und Angestellte hat und Fuhrpark hat und Steuern zahlt, ist es wichtig, eben diese dezentralen Anlagen absolut gleich zu behandeln, im netzdienlichen Service, ja, wie ein Energieversorger vielleicht für sich seine eigenen Anlagen als Erzeuger betreibt. Mhm.
Zu den Energiegemeinschaften habe ich jetzt gehört, es gibt, glaube ich, schon 400 in Österreich. Habt ihr auch schon welche in eurer Cloud quasi?
Wir haben über 10.000 Kunden im Onboarding-Prozess und wir haben im Oktober dieses Jahres über eine halbe Gigawatt Strom getradet, bereits über die Energiegemeinschaften.
Okay, also auch bei euch schon ein Thema, dass die Haushalte sich untereinander vernetzen. Sind es dann regionale, lokale Energiegemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften?
Nein, wir machen alles von der Netzebene 5 runter. Also es ist schon wichtig, dass wir auch viele, viele Teilnehmer darin haben. Mhm. Und wir bieten demnächst auch ein Produkt an bei Neom Club, wo wir dann auch die Kunden mit einer BEG zusammenschalten. Mhm. Und spannend ist es ja dann die Energiegemeinschaft plus eine Bürgerenergiegemeinschaft plus einen variablen Stromtarif. Und hier arbeiten wir auch mittlerweile schon mit mehreren Strom- und Netzanbietern zusammen, also mit großen Energieversorgern, damit wir in seiner Region auch seine dynamischen Strompreise aufschalten auf so ein System. Und das bringt auch wiederum, schließt den Kreislauf, damit der regionale Energieversorger als Reststromlieferant mit der Energiegemeinschaft plus deiner eigenen Anlage auch wirklich in eine Symbiose rennt, damit auch alles sich super ergänzt und alle auch glücklich sind. Ich glaube, man will ja hier niemanden ausgrenzen, weder den Energieversorger, noch die Energiegemeinschaft, noch das einzelne Individuum, der eine PV-Anlage hat, oder noch auch die Person, die gar keine Möglichkeit zu einer PV-Anlage hat, aber auch ein Teil der Energiewende sein will. Mhm.
Sind aus deiner Sicht dann dynamische Tarife das Preissignal, das ausdrückt, was netzdienlich ist und was nicht? Also ist das das Steuerelement, nachdem sie dann auch die Programmierung, die Smart Home quasi, wann ein Elektroauto aufgeladen wird, wann ein Speicher geladen wird, ist das entscheidende Steuerkriterium? Oder?
Also man nennt es nicht Smart Home, es heißt Neom Grid.
Okay.
Weil das andere sind Jalousien und Fenster und Lämpchen, also sind Gadgets. Ja. Ich glaube, es hat wesentlich mehr Verantwortung wie Smart Home, sondern es ist tatsächlich hohe Einsparpotenziale und Systemdienlichkeit, also Sicherheit. Mhm. Ja. Also den sind wir uns bewusst, damit man das nur erwähnt. Ich glaube, ich glaube, dass der Strompreis an der Börse eine gewisse Basis bildet,
jetzt kann man darüber streiten oder nicht, ja, der bei einer gewissen Flexibilität im System dem Kunden eine Sicherheit gibt. Und wir haben bei diesen über 12.000 Nutzern und 26.000 Geräten sehen wir ja, dass mittlerweile ein Mischpreis, ja, wenn alle Kunden an der Börse ihren Reststromversorger hätten, das Produkt bieten wir jetzt erst seit ganz kurzem an, dann würden wir irgendwie auf einen Mischpreis von ca. 12,5 Cent vom Reststromversorger. Also es ist schon richtig spannend. Ja. Und da braucht er, also bei einer Autarkiequote von ca. 60-65% übers Jahr ist praktisch die Reststromlieferung über Energiegemeinschaften und über variable Stromtarife bei in etwa 12-13 Cent. Und das ist schon richtig super, Vollkosten, das ist richtig super günstig. Ich rede von Vollkosten netto, also ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, ich glaube, dass das die Basis bildet, weil die wenig Strom brauchen und keine Bevoranlage haben, ja ohnehin in Energiegemeinschaft sind. Und die haben das Problem, die brauchen gar keinen Flat-Tarif mehr, sondern und den Rest kriegen sie halt von einem wahrscheinlich restvariablen Stromlieferant, der wiederum einen Speicher in seinem System dienlich hat.
Ja. Ja. Christoph, ich muss nochmal zurück zu deinen variablen Tarifen.
Ja.
Jetzt unabhängig davon, ob Energiegemeinschaft oder nicht Energiegemeinschaft, ich denke, dass variable Tarife kommen müssen. Ich glaube, ich halte es für unbedingt notwendig. Wir sehen ja die Entwicklung auf Avatar, dass wir ständig zum Mittag negative Strompreise kriegen, wenn die Sonne scheint, zumindest an den Wochenenden.
Und das wird super ökologisch ist.
Und das wird im nächsten Jahr deutlich mehr werden. Und der Markt braucht genau diese Anreize, dass Strom zu der Zeit verbraucht wird, wo er günstig ist. Wir jammern, oder die Netzbetreiber jammern über enorm hohe Spitzen. Und wenn ein sehr flexibles Tarifmodell groß ausgerollt wird, dann wird der Strom auch dort im Wesentlichen in der Nähe verbraucht, wo er erzeugt wird.
Nicht nur verbraucht, sondern gespeichert wird. Also wenn Strom besonders billig und negativ, muss er nicht nur verbraucht
werden. Ja, natürlich. Sehe ich genauso. Weil das ist dann der wirkliche Anreiz, um Speicher zu bauen.
Obwohl, ich meine, das Preissignal im Großhandel, das ist ja jetzt einmal die ganze Preiszone Österreich oder dann Deutschland, ist nur viel riesiger die Preiszone. Und die Netzrestriktionen, die es gibt, sind ja dann oft lokal. Ist halt die Frage, wie man dann nur ein lokales Signal dazu bekommt. Da gibt es Vorschläge in Deutschland, das mit regional abgegrenzten, zeitvariablen Netzentgelten zu machen, die so knappe Signale weitergeben. Ja, wird da diskutiert über zeitvariable Einspeisetarife, die es unter Umständen geben sollte, die dann natürlich den Anreiz setzen, dass man vielleicht aus dem Speicher heraus einspeist.
Natürlich, ja. Genau dieses System, das man auf der Bezugsseite hat, braucht man auch auf der Einspeiseseite. Es gibt mittlerweile, glaube ich, nur einen Anbieter in Österreich, der zu diesen Tarifen übernimmt.
Der zeitvariable Einspeisetarife anbietet.
Und ich glaube, genau das ist das Thema, das wir brauchen. Das heißt, wir brauchen Speicher und diese zeitvariablen Tarife erlauben dann einzuspeisen, wenn der Strompreis höher wird. Und das ist mit Sicherheit an den Tagesrandzeiten. Und wir werden dazu kommen, dass in der Nacht die Tarife deutlich höher sind als am Tag.
Genau,
also ich glaube, lösen wir nur mit Speichern.
Wir brauchen diese zeitvariablen Tarife nicht, weil wir sie ja schon haben. Das heißt, jeder, der mit seiner Freifläche am Spotmarkt einspeisen muss, ab einer gewissen Größe, rechnet ja schon längst einen Speicher, weil er ja zu späteren Zeiten deutlich mehr einen höheren Preis bekommt. Ja. Das heißt, die das Frage
kannibalisiert sich mittlerweile auch schon.
Ja, absolut. Und das ist das Spannende. Man könnte maximal bei den gewissen Freiflächengenehmigungsprozessen überhaupt eben so eine Systemdienlichkeit vorschreiben. Also aber ich glaube, der Preis, die Preisbildung, wie sie ist, ja, ist ja nur nicht super für die nicht in eine Energiewende investieren und die auf Gas bleiben wollen und den Strom super billig haben wollen, ja, auch sehr oft. Natürlich haben wir bei Industrien sehr gewaltige Herausforderungen, ja. Und wenn wir da auch nicht Lösungen finden, wird es sich anfühlen wie eine Inflation, weil die Industrien auf einmal wesentlich teurer produzieren müssen und dann vielleicht ein Wettbewerbsvorteil auch ein Wettbewerbsnachteil wird. Aber auf meinem Sinn ist es in Wirklichkeit ist es absolute Gleichberechtigung, egal ob jemand ein Netz oder selbst, also eine Feld- oder Netzdienlichkeit hat, von absoluter Gleichberechtigung von Stromproduktion und Stromspeicherung. Und dann ist meiner Meinung nach, gehören die Netze trotzdem ausgebaut, ja, aber es kommt dann von zwei Seiten, nämlich es kommt dann zentral und dezentral. Und so kann auch die Energiewende gelingen.
Walter, ich glaube, dass für einen Genehmigungsprozess ist es nicht wirklich geeignet. Genehmigungsprozesse sind im Allgemeinen dazu da, Anrainerrechte und Ähnliches zu berücksichtigen, die Netzdienlichkeit und die Möglichkeit, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, ist im Allgemeinen nicht Thema. Aber ich gebe dir recht, wir werden dorthin kommen, ob es dann in allgemeine Bedienungen, in Netzzugangsbedienungen,
in Fördersystemen.
Das allererste sind Fördersysteme, wo es hineingehört. Wenn ich Photovoltaik zu geförderten Bedienungen ans Netz gebe, dann wird es über kurz oder lang Bedingungen geben müssen, wie Mindestfahrtstunden Zoll oder externe Steuerbarkeit für Einspeisung und was der Teufel was noch alles, aber es wird genau in diese Richtung gehen.
Ich meine, nur mal einen Schritt zurück zum Haushalt. Wenn man ein bisschen die Größenverhältnisse zueinander sich anschaut, es hat jemand eine PV-Anlage auf seinem Dach, produziert am Tag 40 bis 50 Kilowattstunden Strom mit dieser PV-Anlage. Und dann ist der Batteriespeicher, der vielleicht eine Kapazität von 10 Kilowattstunden hat. Jetzt sind wir in einer Situation, wo der Speicher dann vielleicht schon zum Mittag voll ist, weil gerade sehr viel Sonne scheint und eh schon genug Strom produziert wurde, dass der Speicher voll ist. Wie kann man mit diesem Thema umgehen? Oder gibt es irgendeine Faustregel für PV-Größe zu Eigenverbrauchsanteil, zu Speichergröße, die optimal wäre? Hast du da eine Perspektive?
Ja, wir haben ja schon vorher gehört, es ist im Prinzip der Verbrauch plus die solare Fläche, die natürlich das Dach begrenzt, ist immer relevant. Unsere Kundinnen und Kunden im privaten sowie im gewerblichen Sektor, es ist zumindest angekommen, dass die PV-Anlagen so groß wie möglich gebaut werden müssen. Sehr oft werden dann Speicher auch nachgerüstet, ja, und immer öfter werden Speicher, also es gibt, glaube ich, 7 von 10 Anlagen kaufen sofort einen Speicher. Auch vor allem, um die Blackout-Sicherheit herzustellen, die ja noch immer ein bisschen da schlummert. Und dieser Speicher hat dann nicht den Vorteil, dass ich eben nicht nur für meinen Überschuss nutzen kann, wenn ich dann am Abend nach Hause komme, aber ich kann diesen Solarüberschuss und unter anderem über unsere Software natürlich auch, ja, aber man kann diesen Solarüberschuss jetzt nicht in die Batterie schicken, sondern in die Ladestation. Sprich, mein Elektroauto ist zu Hause oder mein zweites Elektroauto ist zu Hause und ich kann diesen Überschuss priorisieren und sagen, zuerst ins Auto von meiner Frau, dann ins Auto von mir, dann in den Heizstab oder dann in die Wärmepumpe und dann in den Speicher. Und somit kann ich eigentlich in Form von Mobilität, in Form von Wärme und Kälte und in Form von Elektrizität maximal bereitstellen. Da bringen wir im Durchschnitt 55 bis 60 Kilowattstunden weg, dass der Kunde in allen Bereichen eben entsprechend autark ist. Autark in der Mobilität, ne? Er hat einen gewissen Teil in sein Auto geschickt, einen Teil in seine Wärmepumpe und seinen Speicher, wenn er am Abend dann duschen geht. Also ist der Elektrizitätsspeicher, Stromspeicher ist nicht nur der einzige Speicher. Und das ist halt die solare Produktion, wird praktisch im Gebäude verteilt. Und alles, was ich im Gebäude nicht verteile, schaut dann immer auch mit einem weiteren Blick auf die nächsten 24 Stunden in der Strompreisentwicklung an der Börse. Und unsere Kunden können natürlich das dann beobachten. Das ist nicht nur die Börse, sondern auch die Energiegemeinschaft. Also man schaut immer zuerst die Energiegemeinschaft, die bezahlt immer am meisten, und dann auch die Börse. Und dass diese Software jetzt diese Disponierung, wenn man sagt, nicht disponieren heißt, ich stelle Mengen verfügbar bereit, ja, dann disponiert die Software praktisch meinen Wärmeboiler, meine Wärmepumpe, meine Ladestation, meinen Stromspeicher, meine Energiegemeinschaft und zum höchsten Preis zum Einspeisen oder tiefsten Preis zum Strom beziehen. Und wenn ich diese drei Geschäftsfelder mit Software praktisch ausdirigiere, habe ich unglaublich geringe Gestehungskosten der Elektrizität. Und das ist das Spannende, was die Kunden mittlerweile verstehen. Und es geht nicht mehr, ob der Wechselrichter 5 Ampere oder 2 Ampere hat oder 3 MBB-Tracker oder ein Einzeloptimierer. Es geht den Kunden heute darum, wer kann so ein intelligentes System liefern, wer kann man das System bauen und finanzieren und wer kann es mir über die Laufzeit bewirtschaften und günstig warten. Und das ist das Spannende, dass sich dieser Markt komplett gedreht hat und weit weg von der Technologie, also nicht mehr um technische Aspekte geht, sondern wirklich nur mehr ob die Lösung insgesamt für den Kunden maximal rentabel ist.
Ist es damit eine abgeschlossene Lösung? Das ist auch eine Frage, die ich mitgekriegt habe. Wie kommunizieren die Geräte miteinander und ist es offen gegenüber anderen Systemen? Gibt es da irgendeine Form der Standardisierung, Plug and Play, oder sind es in sich geschlossene Systeme, die, sage ich mal, nicht zulassen, dass man einen anderen Batteriespeicher an oder zu
Also in schaltet? Unserem Fall haben wir das Neom-System von der App über das Gateway zu den Wechselrichtern Speichern und Ladestationen ist voll durchgängig Plug and Play. Oder das geht sogar mal einen Schritt weiter. Man nennt das Auto-Discovery. Die Geräte erkennen sich so gut wie automatisch. Wenn ich jetzt natürlich mich sage, der Kunde hat jetzt schon eine PV-Anlage im Bestand oder hat einen Batteriespeicher im Bestand oder eine Wallbox von einem der anderen hunderten Hersteller weltweit, dann können wir mittlerweile über 1100 Geräte mit der Kompetenz unserer Software und der Vernetzung und der Anwendung unserer Installationspartner auch jegliches Fremdgerät, sofern es eine Schnittstelle aufweist, und die meisten Geräte haben eine offene Schnittstelle, das Gerät auch ansteuern. Sprich, unser Gateway steuert auch Fremdgeräte an, die im Bestand sind oder weil ein Kunde vielleicht sich nicht für ein Neom-Gerät entscheidet. Mhm. In zweiter Konsequenz kann ich auch die Neom-App alleine verwenden. Also die Neom-App gibt dir den Zugang zu Energiegemeinschaften, den Zugang zum THG-Quoten, nämlich auch ohne sämtliche Hardware. Und das ist das Spannende. Das heißt, ich kann auch als Consumer in Energiegemeinschaft, sowie als Prosumer in Energiegemeinschaft, ohne der Investition, ohne einen Cent, dabei teilnehmen. Mhm. Und somit sind wir auf der Software offen, auf dem Gateway offen und bei der Hardware eigentlich fix auch geschlossen, damit es noch schneller geht, damit die Installation von unseren Partnern auch sehr, sehr schnell vor Ort vollzogen werden kann, um günstig Anlagen zu bauen.
Macht vor dem Hintergrund auch Sinn, nur einen Speicher ohne Photovoltaikanlage zu installieren? Ist dir das schon untergekommen? Gibt es das schon?
Wir haben immer wieder die Anfragen, bis heute aber noch keinen umgesetzt, weil wir dem Kunden empfehlen, dass er warten soll auf den virtuellen Speicher innerhalb einer Energiegemeinschaft. Mhm. Da kann er seine Autarkie erhöhen, weil die wesentlich rentabler ist, weil er sich an einem virtuellen Teil, also er beteiligt sich virtuell an einem physischen Speicher, der woanders steht, weil das Teuerste in ist ja immer die Installation und die Inbetriebnahme und dass die Anlage gewartet wird. Und ich glaube, dass man hier erinnere dich zurück auf Festplatten, eine NAS-Festplatte mit 4 GB ist deutlich teurer und braucht deutlich mehr Strom, wie wenn ich auf Dropbox oder auf Google Cloud ein Gigabyte Daten für 3 Monate aufschalte und dann wieder abschalte. Also das wird meiner Meinung nach komplett über einen virtuellen Zugang zu einem physischen Stromspeicher am Umspannwerk oder am Trafo möglich sein. Und auch da haben wir schon erste Installationen gemacht, wo das auch bereits ermöglicht wird.
Aber technisch seid ihr in der Lage, Speicher alleine zu bewirtschaften?
Absolut. Ja. Also IKEA Westbahnhof hier gegenüber von euch bewirtschaftet einen 1,2 Megawattstunden Neomspeicher voll alleine. Und in Summe, glaube ich, haben wir 30 bis 35 Megawattstunden Speicher, die auch ohne Photovoltaikanlagen für ihre Wertschöpfung sorgen. Mhm.
Wieso gibt es eigentlich so einen großen Preisunterschied zwischen Speichern, die herumfahren, in Form von Elektroautos, und stationären Speichern?
Das würde mich auch interessieren, ja.
Weil, also in den Gestehungskosten bis zum Batteriemodul, würde ich sagen, ist der Preisunterschied sehr, sehr gering. Mhm. Da gehe ich kurz noch ein. Das heißt, sprich, wenn in den Fabriken, in den Fahrzeugfabriken ein Batteriepack liegt, zu in den Fabriken der stationären Hersteller, ist die Kilowattstunde ziemlich ähnlich. Sie unterscheiden sich zwar in der Technologie, im Brandschutz, in der Sicherheit, in den Zyklen. Also ein Auto hat ja vielleicht nur 500 bis 1000 Zyklen. Die Stromspeicher, die wir ausliefern, haben 10.000 Zyklen mittlerweile und 10 Jahre Garantie. Also ein Auto hat ja Hochstrombatterie und ein Gebäude oder eine Infrastruktur braucht auch hochkapazitive Batterie. Das heißt, es ist die Zellchemie und die Herstellung anders, aber der Preis ist ziemlich ähnlich, praktisch bis zur Veredelung, also bis zu vor der Veredelung. Mhm. Ab der Veredelung, ab dem Prozess bis über von Neom bis zum Installateur, bis zum Kunden ins Gebäude, bis zur Einsicherung, bis zur Absicherung, bis zum Verteilerumbau, weil auch die Förderungen beim Fahrzeug zum Teil auch höher sind, ist einfach die installierte Gestehungskoste bei einem Heimspeicher halt noch immer bei 600-700 Euro und bei einem Gewerbespeicher schon bei 450-550 Euro, ist schon relativ günstig, und beim Fahrzeug sind wir halt schon von 320-330 Euro. Warum? Weil einfach die Massenfertigung und diese Skalierung beim Fahrzeug, nämlich in der gesamten Wertschöpfungskette, viel standardisierter ist und viel klarer und transparenter ist. Also wenn man nur schaut, wir haben, wenn jetzt von Sylt, also wenn wir in Sylt einen Batteriespeicher montieren oder in Wien, haben wir wesentlich teurere Preise auch, wie wenn man in Salzburg sind oder in Baden-Württemberg. Das heißt, es hat auch ein bisschen zu tun, bis zu den Lohnnebenkosten, bis zu den, brauche ich ein Gerüst oder brauche ich nur Leiter? Ja, also, auch bis zu den, also es sind viele, viele Nebenkosten eben bis zum Verteilerumbau, die relevant sind, und es interessiert dem Kunden eigentlich nur die Vollkosten, und es interessiert mich ja nicht, was es in der Fabrik, in der Vorveredelung kostet.
Ja. Genau. Ich meine, was kann man da noch erwarten an Preisentwicklung mit zunehmender Skalierung,
aktuell, mit neuen Technologien? Ja. Also ich glaube, die Massenfertigung dank der Elektromobilität findet auch in den stationären Applikationen mehr. Wir sehen ja, der Preisverfall ist aktuell, es ist so günstig wie noch nie, ein Solarspeicherkraftwerk zu kaufen. Es sind auch die Auslieferungen, mittlerweile kann man in 4 bis 6 Wochen von unseren Partnern wieder ein Solarspeicherkraftwerk haben. Es sind die Module so günstig wie noch nie, weil auch durch Corona und durch die Marktverzerrungen zu viel Kapazitäten im Markt sind. Dadurch und die Förderung noch immer sehr hoch sind, jetzt mit den 20% Mehrwertsteuerfall, glaube ich, dass es aktuell tatsächlich der beste Zeitpunkt ist für die nächsten 2-3 Jahre, nämlich jetzt zu investieren. Und ich glaube, der Preis, also es wird, sagen wir mal so, es wird der Technologiesprung für mehr Kapazität und mehr Effizienz deutlich, also die Kunden werden ihr Kapital nutzen, um mehr Erzeugung am Dach zu haben. Mhm. Also ich glaube, weil es ja auch ein Geschäftsmodell ist. Das heißt, wenn ein Solarmodul jetzt, sage ich, 430 Watt hat und in 2 Jahren 500 Watt und ein Speicher statt 7 Kilowattstunden 12 Kilowattstunden, nur durch die technologische Erweiterung, kauft der Kunde ja nicht wegen dem eine kleinere PV-Anlage und einen kleineren Speicher, sondern investiert wieder seine 25.000, 30.000 Euro und produziert einfach mehr Energie und nimmt somit mehr Teil an der Energiewende und generiert mehr Einnahmen. Und das ist das Spannende, das zu sehen, dass praktisch der Energiehunger ja mehr ist. Schaut euch nur die LED-Lampen an. LED-Lampen sind rausgekommen und die Gebäude brauchen für Beleuchtung mehr Strom denn je, weil der Geschirrspüler beleuchtet ist und das Gläserregal beleuchtet ist und das Schuhregal beleuchtet ist. Ja,
ganz so schlimm ist es nicht.
Ja,
ich glaub, der Stromverbrauch ist schon zurückgegangen durch die LED-Beleuchtung. Aber natürlich, die Beleuchtung ist deutlich
besser geworden. Aber natürlich, elektrische Energie hat auch für die Dekarbonisierung eine sehr große Bedeutung. Genau. Geht weg von Verbrennungsprozessen hin zu Wärmepumpen, Elektromobilität. All das braucht natürlich Strom. Und sofern man das dezentral erzeugen kann, ist das natürlich attraktiv. So, jetzt habe ich noch eine Reihe an Fragen.
Du hast vorher eine Frage nicht beantwortet.
Okay.
Wenn du einem Einzelkunden eine PV-Anlage mit Speicher verkaufst, wie groß würdest du den Speicher empfehlen?
Also Speicher
für einen ganz normalen Haushalt.
Also wenn der Kunde ein Elektroauto hat und eine Wärmepumpe, dann legen wir den Speicher meistens mit 1 bis 1,2 aus, also Leistung zu Kapazität, sprich 10 kW Peak-Anlage mit 10 bis 12 Kilowattstunden nutzbar. Und wenn der Kunde keine Ladestation oder auch keine Wärmepumpe hat, dann legen wir den Speicher etwas größer aus, weil der Speicher natürlich dann mehr speichern muss, weil ich weniger direkten Verbrauch in andere Medien umwandeln kann, also in Mobilität und Wärme.
Könnt ihr bei eurem Speichersystem einfach Speicher später dazustellen?
Genau, wir haben stapelbare Systeme oder Einschubsysteme im Gewerbe und stapelbar im Heimsegment. Also der Kunde kann in den ersten 2-3 Jahren Systeme relativ einfach nachrüsten, und das System zeigt die Mittelwelle der Software an, lieber Kunde, es wäre bei mehr Speicher eine höhere Wirtschaftlichkeit gegeben, weil du auch Strom aus der Energiegemeinschaft kaufen kannst oder Arbitrage aus dem Netz betreiben kannst oder eben die Sonne mehr Strom produziert, wie du speichern kannst, und dann kriegst du eine Kaufempfehlung oder eine Mietempfehlung einer zusätzlichen Speicherkapazität. Und wo wir jetzt hart daran arbeiten, also wir schauen, dass wir Technologien wirklich auch sehr zeitrasch immer wieder an Innovationen rausbringen, ist eben, dass sich ein Neom-Kunde auch bei einem virtuellen Neom-Speicherkraftwerk beteiligen kann, dass er im Sommer oder in den Zeiten, wo es relevant ist für ihn, eben bei einem Speicher beteiligt, temporär, über eine kurze Zeit, wo er sagt, ich bräuchte eigentlich eine höhere Autarkiequote, und ob man dann den Speicher zu Hause installiert oder die Hälfte des Speichers vielleicht im Netz System ich nur nutzen darf für eine Gebühr, die günstiger ist als die Einsparung, dann wird der Kunde wahrscheinlich auf einen Neom-GPD schalten, und dann wird der Kunde sagen, bewirtschaftet mir automatisch den virtuellen Speicher.
Ist dann für Kunden wahrscheinlich interessant. Die Netzdienlichkeit ist durch den virtuellen Speicher natürlich dann eher nicht so das Thema.
Es wird dann netzdienlich, wenn sich solche Systeme überall verbreiten. Genau. Dann habe ich automatisch auch Netzdienlichkeit,
weil irgendwo wird er gespeichert.
Dann habe ich an sehr vielen Punkten im Netz Speicher, und damit schaffe ich automatisch Netzdienlichkeiten. Solche Systeme machen Netzbetreiber natürlich nervös, weil sie keinen Überblick mehr haben über tatsächliche Leistungen und Leistungsflüsse und nicht mehr wissen, wo Strom hinfließt.
Also ich würde sagen, dieses System hat natürlich ein Risiko, aber es hat ein wesentlich größeres Potenzial, die wir gemeinsam stemmen können, wenn man natürlich die wesentlichen Daten verschneidet. Ja, aber wir sind noch nicht einmal in der Lage, diese Daten zu verschneiden, weil man diese Daten aktuell nicht kennt. Und das ist das Spannende, also wir würden gerne über diese Daten verschneiden und unter welchen Bedingungen und welchen Sicherheitsaspekten das führen würden, aber aktuell sind wir tatsächlich nicht in der Lage, über diese Live-Daten zu verfügen und genau diese Systeme oder diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen überhaupt auszulegen. Also man redet hier nach wie vor über Rundsteuersignale, über fixe Zeiten, 4 Stunden bitte ausschalten, weil was wäre denn, wenn du nicht rausziehst und dann reinschickst, dann hätten wir ein Problem. Aber in Wirklichkeit, was ist, wenn er nicht links blinkt, sondern rechts blinkt und links abbiegt, dann gibt es auch ein Problem. Das heißt, ich glaube, man müsste diesen Technologien wesentlich mehr Vertrauen schenken und nicht aus der Generalstammtisch-Argumentation sagen, es ist generell schlecht.
Ja, wir sehen auch sehr positive Entwicklungen. Es gibt positive Entwicklungen, der Walter schaut gerade sehr skeptisch. Es gibt sehr viele positive Entwicklungen. Die Ausrollung der Smart Meter ist in vielen Bereichen extrem weit fortgeschritten. Es gibt Netzbetreiber, die schauen sich die Netzsituationen täglich an und die Situationen im Netz ändern sich nicht von heute auf morgen. Wenn 10.000 Anlagen im Jahr dazukommen, ist das ein schrittweiser Ausbau und sie kommen schrittweise in irgendwelche Grenzsituationen. Wenn ich Smart Meter Daten auswerte, dann weiß ich das. Und damit können sie auch viel früher reagieren darauf. Die Zeiten, in denen keiner gewusst hat, was im Netz passiert ist, das war immer so. Netzbetreiber haben immer im Blindflug ihre Netze betrieben, weil sie es nicht wussten. Es gibt keine Messwerte in der 20 kV-Ebene.
Franz, da möchte ich dich unterbrechen. Ich glaube, der Christoph, es wird die Hörer und Hörerinnen super interessieren, wie viele Trafos, Niederspannungs- und Mittelspannungstrafos noch trotz Smart Mietern nicht digitalisiert sind.
Die Trafos sind überhaupt noch nicht digitalisiert.
Und wir wissen auch nicht, welche Querschnitteverringerungen zu kleine Querschnitte sind aufgrund zu hohen Lasten. Also ich glaube, wir haben Smart Mieter. Ich traue mich schätzen, ich weiß es nicht. Und bitte, es wird einen hohen Anteil an Smart Mieter geben, die noch nicht einmal über ihre Powerline-Adapter Daten liefern. Nur weil ein Smart Meter eingebaut ist, heißt das nicht, dass er Daten liefert. Also ich glaube, hier würde ich echt eher, aber es ist alles gut, wir sind wesentlich besser wie Deutschland und das ist die Basis. Ja. Und ich glaube, das ist ja. Aber es heißt nicht, dass wir hier aufhören dürfen. Wir müssen wesentlich mehr Daten und vor allem fremde Player, so wie Neum die hier, oder andere auch, die wir eingeladen sind, hier mitzuarbeiten. Es kann nicht sein, dass hier nur Firmen wie Siemens bevorzugt werden, weil die eine Geschichte haben wie 40 Jahre. Weil bei uns arbeiten ja auch die Leute, die früher bei Siemens waren und haben heute nur ganz andere Möglichkeiten, ein Beispiel um zu nennen. Ja. Also ich glaube schon, dass wir hier massiven Druck haben, also ich verspüre hier Druck, der viel einfacher gelöst werden könnte, indem man auf Player wie uns auch zugehen würde, aktiver zugehen würde und hier an einer gemeinsamen Lösung arbeiten würde. Und da möchte ich vielleicht noch erwähnen, weil wir natürlich auch auf die Zeit hier schon ein bisschen schauen, vor allem ist mir, glaube ich, was hier nicht passiert ist, dass man im mittleren Management der Energiekonzerne den Leuten für Aufklärung sorgt. Wir kriegen es ja täglich mit, wir sind ja auch Menschen wie wir, die dort arbeiten, die tatsächlich Angst haben, weil sie tausende PV-Anlagen genehmigen müssen, weil tausende Speicher kommen, die nicht wissen, ob sie morgen ihren Job noch haben oder nicht, weil nicht mit ihnen gesprochen wird, dass trotzdem Strom gebraucht wird, dass trotzdem sie sicher sind. Weil warum braucht dann eine PV-Genehmigung Monate und nicht Stunden, weil man halt dort irgendwie, glaube ich, durch nicht ausgesprochene Erwartungshaltungen in den mittleren Managementen, dass die Angst haben. Und das ist auch klar, weil wenn ich diese Summen höre, auch, also wir haben 5 bis 6 Gigawatt in Österreich und brauchen noch 41 Gigawatt, da würde ich mir schon Sorgen machen, ja, wenn ich Metzger bin und alle nach veganen Lebensmitteln fragen. Und da würde ich, dann ist der Metzger am Schalter schon irgendwann ein Problem haben. Aber es muss dann halt der Vertreter dieses Metzgers mal aufzeigen und sagen, keine Angst, wir verkaufen auch anderes Fleisch.
Ja. Ich verstehe dich schon.
Mit dem Start des Kriegs in der Ukraine und mit den Preissteigerungen ist da natürlich eine Lawine losgetreten worden, die jetzt einmal alle überfordert hat. Das hat man bei den Energieberatungsstellen genauso gemerkt, eben wie bei den Anfragen. Bei den Netzbetreibern wird sie wahrscheinlich aktuell schon wieder auf ein normaleres Maß eingeschliffen haben. Ich habe das gesehen, bei einer eigenen PV-Anlage in Oberösterreich ist das innerhalb von einer Woche erledigt gewesen, das Thema mit Rückmeldung und Bescheid geben für die Rückeinspeiseleistung. Aber wir haben jetzt hauptsächlich in meinem Kopf geredet über das Modell Einfamilienhaus, Auto, Speicher, PV-Anlage am Dach. Gibt es da irgendwas für Mehrfamilienhäuser in der Stadt? Habt ihr da Ideen dazu?
Ich glaube, dass die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen,
ja,
darüber hinaus die Energiegemeinschaften und darüber eben der variable Stromtarif, der in einer digitalen Art und Weise für Wertschöpfung sorgt, tatsächlich eine ganz, ganz tolle Lösung ist. Und in gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen kann man ja eigentlich komplett ohne Mehrwertsteuer, ohne Elektrizitätsabgabe und ohne Netzkosten fremdüblich den Preis den Mietern beistellen. Dann kann der Reststrom von anderen Genossenschaften und Wohnbauträgern kommen, ne, die sich zur Energiegemeinschaft schließen. Und der Rest ist dann der Reststrom, den ich vom Reststromversorger kaufe. Also das Problem nur, das ist so ein Aufruf an die Architekten von Österreich, ja, und an die Bauträger. Man will diesen CapEx, also den Kaufpreis einer Solaranlage, einer Stromspeicherung und Ladestationen partout nicht haben und nicht einmal von der Förderstelle für Wohnbauträger wird reglementiert, man hat den 2.000 oder 1.800 Euro Baukosten.
Nicht? Im Neubau.
Genau,
im
Neubau. Ja. Ja. Und da glaube ich, das ist halt ein Fehler, weil wenn ich bei einer Gastherme oder bei der Fernwärme anschließe, dann habe ich ja keinen CapEx, aber ich zahle ja trotzdem die vollen Kosten und es kann sich nicht amortisieren. Und das ist das Spannende, ja, also dass da vor allem im Neubau, dass man hier diesen CapEx ja auch auf Mietmodelle gehen kann, also dass auch Bauträger diese Anlagen fremdfinanzieren können, also klassisches Anlagencontracting oder Mietkaufvarianten, und dass die hier dieses CapEx gar nicht haben. Und jetzt stellt euch mal vor, ich bin bei einem dynamischen Strompreis und ich bin bei einer Wärme angeschlossen und ich speise Strom, mehr Strom ein, wie ich brauche, und ich speise Überschusswärme aus einer Wärmepumpe in ein Fernwärmenetz ein, dann verdiene ich auch bei einem Fernwärmenetz Einspeisung. Und das heißt, man muss halt immer nur das Potenzial sehen. Und was erfreulicherweise ist, dass die freien Immobilienentwickler, also die frei finanzierten Immobilienentwickler, hier eher mehr Angst haben und die Wohnbauträger und die Wohngenossenschaften jetzt dieses Feld aufgreifen und sagen, für unsere Genossen, wir müssen für günstigere Betriebs- und Energiekosten sorgen. Und die haben verstanden, wie die Auswirkung in einem Mehrparteienhaus ist. Und das ist eigentlich super zu sehen. Und da ist der Seitenhieb beim Architekten, es gibt die Architektur nicht her. Das heißt, weder die Fassade, es wird viel zu viel Glas, viel zu viel nicht stromproduzierende Baustoffe verkauft, ja, sondern man muss ein Gebäude von der Dachseite, von der Fassadenseite, von den Carports, dort, wo es halt geht, wird halt umso urbaner, umso schwieriger, mhm, ja, muss man alles dafür tun, alles der Sonne auszurichten.
Wir kennen die Probleme im großvolumigen Wohnbau. Es ist unendlich schwierig, Mehrheiten zusammenzubringen. Und das wird schamlos ausgenutzt von den Verwaltungen.
Ja, um nichts zu tun. Aber ich möchte etwas Positives bringen. Wir haben Windkraftbetreiber, die sich über Energiegemeinschaften bereits Gedanken machen und wo wir über BEGs und EEGs Strom aus Windkrafträdern, wie es in Wien auch vom Burgenland, ja, so weit wie möglich in die Wohnungen Wiens zu schicken, um vor allem auch in Richtung CO2-Handel, ja, CO2-Zertifikatshandel auf Certificate of Origins, wirklich auch günstigen Strom bereitzustellen. Und das Verschneiden dieser Parameter wird ganz, ganz spannend, dass hier, wenn hier nicht Energieversorger, ja, ich rede nicht von Netzen, Energieversorger, wirklich coole, tolle Produkte bauen, die Kunden mittel- bis langfristig alle weg sein werden.
Hm. Ja.
Absolut. Ich meine, dieser Kulturwandel, der durch die Energiewirtschaft fegen muss, ist, glaube ich, eindeutig. Das ist ja wahrscheinlich allen bewusst. Das ist schwer, da wahrscheinlich sich auch überwinden, out of the box zu denken. Betrifft uns natürlich auch immer wieder. Herzlichen Dank für die, du hast gesagt, spitzen, aufrüttelnden Worte auch zum Teil. Gut, dass wir jetzt die Windkraft noch untergekriegt haben in einer Folge, wo es eigentlich nur um die Photovoltaik gegangen ist, weil die ist vor allem im Winter sehr relevant, wo die Photovoltaik dann trotz Nordausrichtung, Ost- und Fassaden-PV nicht so viel bringt. Also auf die dürfen wir nicht vergessen und da schauen die Ausbauzahlen wesentlich schlechter aus. Hat nur irgendwie jemand ein Fundstück von euch mitgebracht, sonst Hast du was?
Natürlich habe ich was mitgenommen.
Ja, du hast okay, dann bitte ich dir noch die Bühne, ein Fundstück zu präsentieren. Ich habe heute keins, weil wir sind eh schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Bitte, um dein Fundstück.
Es ist jetzt keine Eigenwerbung, es ist aber ein Fundstück, das ich im Büro gefunden habe. Der Niederösterreichische Energiefahrplan 2030. Den habe ich deswegen mitgenommen, weil ich die Geschichte dazu sehr gut kenne und weil es einfach komplett verrückt war. In meinem alten Leben haben wir den machen müssen, das war ein klarer politischer Auftrag im Jahr 2010. Und es gab das klar kommunizierte politische Ziel, 50% Erneuerbare für das Jahr 2030 zu kreieren und ein Modell dafür zu finden.
50% Erneuerbare.
Gesamt. 100% erneuerbarer Strom, 50% erneuerbare. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir natürlich an allen Rädchen geschraubt, die wir schrauben haben können. Und bei Photovoltaik und Wind haben wir keine Ahnung gehabt, welche Potenziale wir nehmen können. Dort haben wir hemmungslos nach oben gedreht und sind auf Ziele gekommen von 2 Gigawatt Photovoltaik im Jahr 2010 und was es ist, 7000 Gigawattstunden Windkraft.
Für 2030.
Das war 2010 komplett durchgeknallt. Diese Werte waren so weit weg von allen unseren Vorstellungen, dass wir selber kaum glauben haben können. Und weil sie so weit weg waren, sind sie auch politisch abgesegnet worden, weil keiner gewusst hat, was diese Zahlen bedeuten. Jetzt, 13 Jahre später, wir sind 10 Jahre lang in der Entwicklung wirklich ganz genau auf der prognostizierten Linie gewesen, reiner Glückstreffer. Und jetzt, 13 Jahre später, müssen wir feststellen, 2000 Gigawattstunden PV oder 2 Gigawatt PV ist für 2030 wirklich defensiv gewesen. Mhm. Es werden mittlerweile 3 oder vielleicht sogar 3,5. Und beim Wind wird es auch deutlich mehr. Und das zeigt deutlich, wir haben 2010 nicht daran geglaubt, dass sich das ausgeht. Aber wir haben, gerade wir Techniker, haben solche Schranken im Kopf, wenn man über solche Dinge nachdenkt. Und genau das Service sehe ich jetzt bei der Entwicklung von Speichertechnologien. Auch da haben wir wahnsinnige Vorstellungsprobleme, wie sich das ausgehen soll. Es wird mit Sicherheit ausgehen. Und ich glaube, dass man einerseits auch klar daran glauben muss, dass es funktioniert. Nicht alles in diesem Energieverplan haben wir erreicht. Aber die paar wichtigsten Dinge, die komplett illusorisch waren, sind sie locker ausgegangen und 10 Jahre später sind die Ziele schon als zu defensiv klassifiziert. Und wir sind dermaßen ausgelacht worden für diese Vorgaben, aber sie sind dann beschlossen worden und akkordiert gewesen. Darum dieses Ding der Woche soll einfach für mich symbolisieren, dass wir uns überlegen sollen, wie weit wir unsere Gedanken aufmachen sollen und dass wir unsere Schranken einfach überspringen sollen.
Vielleicht kann ich da mit einem Absatz auferfüllen. Und zwar ist der spannende Gedanke, dass wir nicht 41 Gigawatt brauchen, sondern ich glaube, wir brauchen ca. 100 bis 120 Gigawatt an Produktionskapazitäten, damit die Energie so richtig günstig wird. Denn würden wir nur 100% ausbauen, ist der Energiepreis noch immer sehr hoch. Würden wir 200% ausbauen, ist der Energiepreis halb so billig. Und würde nämlich eine steuerbare Produktionslast ist auch eine Flexibilität. Und umso höher die steuerbare Produktionslast ist, umso weniger Speicher brauche ich. Und das ist das Spannende zu sehen, dass man sagt, okay, warum denken wir das Ganze nicht noch größer, um den Strompreis noch geringer zu machen und Strompreis als absolute Commodity im Markt zu etablieren. Und das ist das etwas, glaube ich, warum wir alle hier sind und warum wir uns darüber auch viel, viel Gedanken machen, nämlich den Strompreis für jeden so günstig und sauber wie möglich zu machen.
Ja, du sprichst etwas an, das ich mir in den letzten Jahren nie ansprechen habe, traut, aber ich habe oft gesagt, wir müssen den Strommarkt einfach fluten. Hemmungslos fluten.
Ja, Hashtag too cheap to meter, haben aber damals die Atomfreunde auch schon gesagt, wir bauen Atomkraftwerke und es wird sich nicht einmal auszahlen, den Strom zu zählen, weil er so günstig ist. Eine gute Ambition auf jeden Fall.
Das wird nicht der Fall sein.
Das ist mir vollkommen klar. Und natürlich gibt es neben der Speicherung auch noch die flexible Produktion, ja, flexiblen Verbrauch als wichtiges Tool, um das Stromsystem der Zukunft in Balance zu halten. Ja, ich würde sagen, wir machen da jetzt einmal einen Strich drunter. Vielen lieben Dank für die klaren, deutlichen Worte, die Einschätzungen, die Erfahrungen, die du in diesem Energiemarkt gesammelt hast. Vielen Dank auch für die Tipps, für die Auslegung von Speicher- und PV-Anlagen, je nachdem, ob man ein Elektroauto zu Hause hat oder nicht. Ich glaube, das ist auch was, das unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen können. Danke auch dir, Franz, für deine Ergänzungen, deine Ansichten.
Danke.
Danke.
Das war's bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.